Immer wenn ich da vorne ohne Schuhe stehe, dann heißt es, wir haben Taufe. Und ich denke, ich spreche auch im Namen der Gemeinde, dass wir uns freuen, dass wir wieder einen Taufgottesdienst feiern dürfen und das miterleben dürfen. Auch wenn die Sanam hier heute jetzt in Weiß ist und sie in dieser Farbe auch zu sehen, die ein Zeichen dafür ist, dass sie ihr Leben Jesus gegeben hat, von aller Schuld auch vor Gott und Menschen frei gemacht wurde und nun rein und heilig vor Gott stehen darf, oder? Das ist eine Freude. Aber warum feiern wir überhaupt Taufe? Warum taufen wir? Wenn ich mal so fragen darf, kann man ja sich mal stellen. Nur zum einen tun wir das natürlich, weil Jesus uns das so gesagt hat. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird gerettet werden. So lesen wir es unter anderem im Markus-Evangelium. Da sagt Jesus das seinen Jüngern. Glaube an Jesus und Taufe gehören also zusammen vom Wort Gottes her. Wobei dann auch ganz deutlich wird, der Glaube, und zwar der Glaube daran, dass Jesus der persönliche Retter ist, ist die Voraussetzung dafür, um getauft zu werden. Die Taufe ist also die Antwort darauf, Rettung durch Jesus und Annahme durch Gott, den Vater und neues, ewiges Leben in ihm empfangen zu haben. Ich habe es nochmal mitgebracht, zur Erinnerung. Gibt es ja verschiedene Verständnisse davon. Auch von der Bibel her sehen wir das so. Und deshalb taufen wir auch öffentlich, denn jeder Mensch soll sehen können, Jesus ist der Herr, der über jede andere Macht und Gewalt gesetzt ist und er entreißt auch heute noch Menschen dem Tod und der Vergänglichkeit und ermöglicht neues Leben. Amen. Deswegen ist das was Öffentliches und keine Privatsache. Taufe ist ein Bekenntnis, das alle sehen sollen. Denn wer diesen Schritt des Glaubens und dann auch der Taufe nicht geht, der wird nicht in das Reich Gottes, das ewig besteht, hineinkommen können. Und wir freuen uns, Sanam, dass du dabei bist, dass du den Glauben gefunden hast, dich taufen lässt. So sind wir verbunden in Glaube und Taufe bis in alle Ewigkeit. Das ist eine Perspektive. Wir werden alle zusammen mit Sanam in der Ewigkeit sein. Schön. Du hast ja die Botschaft vom rettenden Christus gehört, du hast sie auch angenommen und wir sind unglaublich froh und dankbar darüber, dich jetzt in der Familie Jesu auch und Gottes auch begrüßen zu dürfen. Aber ich denke, wir alle kennen sicher Menschen, denen wir oder auch andere die frohe Botschaft der Rettung durch Jesus erzählt haben und die sie nicht angenommen haben oder auch noch nicht angenommen haben. Davon gehe ich mal aus, dass wir solche Menschen kennen. Wir erzählen die Botschaft, wir geben Zeugnis darüber, manche nehmen sie an, lassen sich taufen und manche nehmen sie nicht an. Und die Frage ist, welche Gründe gibt es wohl dafür? Was sind wohl die Gründe dafür, dass die einen zu einem Ja finden und die anderen nicht? Was unterscheidet also Menschen, die den Schritt des Glaubens gehen, von denen, die das nicht tun? Das hat mich beschäftigt mal, diese Frage. Und da habe ich in dieser Woche ein Gleichnis im Lukas-Evangelium gelesen, mit dem Jesus den Jüngern das ein Stück erklärt. Und das hat mich gerade im Hinblick auch auf den heutigen Anlass beschäftigt. Das ist ja immer gut, wenn man die Hintergründe erkennt, warum Menschen sich so oder so verhalten, um dann auch die richtigen Antworten dafür zu haben. Dass man nicht irgendwas erzählt, was niemanden interessiert, sondern sagt, woran liegt es denn eigentlich? Und da möchte ich einmal dieses Gleichnis lesen mit uns. Das steht also im Lukas Kapitel 18 ab Vers 10. Ich hoffe, das kann man lesen. Ich wollte es auf eine Folie bekommen. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Jesus stellt uns in diesem Gleichnis zwei Menschen vor, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Ja, in ihrem Verhalten, in ihrem Aussehen und nicht zuletzt auch in ihrem Ansehen im Volk und bei Menschen. Aber das sind nicht die Unterschiede, auf die es Jesus in diesem Gleichnis ankommt und auf die er uns auch hinweisen möchte. Die damaligen Zuhörer, ja, zu denen Jesus geredet hat, die wussten natürlich sofort, worum es ging. Pharisäer und Zolleinnehmer, die waren so verschieden wie Tag und Nacht. Die Leute hatten sie damals täglich vor Augen. Ja, sie waren mit dem, worum es hier in diesem Gleichnis geht, wofür das steht, auch sehr vertraut. Bei uns ist natürlich ist das nicht ganz so. Ne? Schließlich gehören weder Pharisäer noch Zolleinnehmer zu unserem Straßenbild, oder? Wann ist euch das letzte Mal ein Pharisäer über den Weg gelaufen? Ist eine Weile her, denke ich. Ne? Vielleicht in Jerusalem mal oder so. Und deswegen mal ein paar kurze Erklärungen dazu. Wer zur Zeit Jesu ein Pharisäer war, gehörte einer besonders strengen und auch auffälligen Richtung des jüdischen Glaubens an. Dieses Pharisäertum hatte eigentlich eine positive Entstehungsgeschichte, nämlich im geistlichen Widerstand gegen die syrische Eroberung des gelobten Landes einige Jahrhunderte vorher. Und daher kam auch die hohe Akzeptanz der Pharisäer im jüdischen Volk. Inzwischen lag ihr Schwerpunkt in der Betonung darauf, dass das Gesetz des Mose unbedingt eingehalten werden musste. Und damit die Juden ja nicht auch nur in die Nähe eines Gesetzesverstoßes kommen könnten, formulierten sie also um das Gesetz des Mose noch andere, viel schärfere Gebote, so im Grunde wie so einen geistlichen Zaun drumherum. Ja? Und sie kleideten sich also auch selbst nach diesen Vorschriften, die sie selbst erlassen hatten, sehr auffällig. Ihr seht so ein bisschen hier mit diesem Tuch und dann mit den Fransen und so weiter an der Kleidung und verstanden sich selbst als geistliche Elite ihres Volkes und forderten dann von den anderen auch ein entsprechendes Leben im Alltag ein. Sie hatten insgesamt gesehen ein sehr hohes Ansehen im Volk, muss man schon sagen. Ganz anders die Zolleinnehmer. Das waren auch Juden, ja, also jüdische Leute, aber aus mehrfachen Gründen hatten sie einen äußerst schlechten Ruf im Volk. Man kann sogar von Hass sprechen. Ja, Grund dafür war vor allem, dass sie um ihres Berufes willen mit der Besatzungsmacht kollaborierten, also in Verbindung waren. Sie dienten also Rom, den römischen Herrschern. Und das durfte man nicht, so sagten das die Pharisäer. Wer sich mit Nichtjuden einließ, der verunreinigte sich geistlich und durfte dann nicht mehr am Tempelgottesdienst teilnehmen und so weiter. Dazu kam es noch, dass die Zolleinnehmer so mit den Geboten Gottes nicht so ganz ernst nahmen. Ne? Vor allem mit dem Gebot, du sollst nicht stehlen. Da hatten sie ein bisschen ein Problem. Ja, sie verlangten also in der Regel viel zu hohe Steuerabgaben. Ja, die Römer gaben da so einen Grund vor und dann konnten die noch was draufhauen. Ja, und die wollten sich da eben bereichern und so, dafür standen die Zolleinnehmer. Na, und wenn dann jemand das nicht zahlen konnte, dann hetzten sie ihm die römischen Soldaten auf den Hals. Da muss man sich nicht wundern, dass die keiner leiden konnte damals. Ne? Also diese beiden Typen von Menschen stellt Jesus hier gegenüber, die Pharisäer und die Zolleinnehmer, und zwar nicht irgendwo, sondern im Tempel in einer Begegnung mit Gott. Da finden sie sich jetzt wieder. Und ich bin mir sicher, als Jesus sein Gleichnis beginnt, zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Da waren die Sympathien der Zuhörer ganz klar verteilt. Ja, der Pharisäer im Tempel, das ist nachvollziehbar, werden sie gesagt haben. Das ist ja wie ein zweites Zuhause für die. Da ist ja sozusagen mit Gott auf Du und Du, da kann man sich sicher noch was abschauen. Also Pharisäer im Tempel, das macht Sinn. Aber der Zolleinnehmer, was will der überhaupt im Tempel? Darf der das überhaupt? Ja, ist er etwa der Meinung, dass Gott ihm auch nur einen Augenblick zuhört? Das ist bei dem doch nur Show. So werden sie vielleicht gedacht haben. Ja, und auch das kann man nachvollziehen. Auch wir sind ja ganz schnell dabei, Menschen so zu beurteilen. Ne? Schublade auf, Mensch rein, ne? Schublade zu. Ja, der eine, den können wir leiden, den anderen nicht und so weiter. Es muss für die Zuhörer von Jesus wie ein Schlag auf die Glocke gewesen sein, als Jesus sein Gleichnis mit der Aussage beendet, der Zöllner wurde von Gott gerechtfertigt, der Pharisäer nicht. Das hätten sie sicher nicht erwartet. Das war gegen jede Annahme, gegen alles, was die Zuhörer wussten und auch glaubten. Aber wisst ihr, Gott hat so ganz andere Maßstäbe als wir Menschen. Das merken wir immer wieder. Gott hat andere Maßstäbe als wir Menschen. Und wir müssen schon lernen, dass Gottes Maßstäbe das Entscheidende sind. Nicht unsere, sondern Gottes Maßstäbe. Ja, wir müssen und wir dürfen erkennen, was Gott wichtig ist, weil das zum wahren Leben führt. Ja, dass die Perspektive der Ewigkeit hat. Nicht unsere eigenen Maßstäbe, sondern das, was Gott da sieht. Was machte also den Unterschied aus zwischen Menschen wie dem Pharisäer, bei dem äußerlich alles in Ordnung ist, der aber am Ende mit leeren Händen dasteht, und den anderen, ja, wie dem Zolleinnehmer, für den eigentlich nichts spricht, der aber am Ende Gottes Wohlwollen genießt? Was ist der Unterschied auch heute zwischen Menschen, die die Botschaft von Jesus hören und sagen, brauche ich nicht, ja, und anderen, die genau dasselbe hören und sich für Gottes Reden öffnen und dann hier getauft werden, wenn es gut läuft? Der Unterschied, auf den es Gott ankommt, liegt nicht darin, was du bist oder was du warst. Ja, das will ich erstmal feststellen. Der Unterschied für Gott liegt nicht darin, was du bist oder was du warst. Jesus sagt zum Beispiel nicht, dass der Pharisäer von Gott verworfen ist, weil er ein Pharisäer ist. Das ist nicht der Grund. Jesus hat das sehr wohl geschätzt, das merken wir, wenn wir die Evangelien lesen, wenn ein Mensch mit ehrlichem Herzen den Willen Gottes erkennen und erfüllen will. Das hat er anerkannt. Ja, im Markus-Evangelium, Kapitel 10, da ist von einem jungen Mann die Rede, der wahrscheinlich so einen pharisäischen Hintergrund hat. Ja, der kommt mit einer brennenden Frage zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und zählt dann auf, und ich habe doch alles getan, was das Gesetz sagt. Aber offensichtlich hat er in sich eine Unruhe und sagt, all das, was ich tun kann, reicht irgendwie nicht. Was muss ich denn noch tun, um gerettet zu werden? Und Jesus verurteilt ihn auch nicht dafür. Ja, er erkennt das Bemühen vielmehr an und noch bevor er ihm eine Antwort gibt, steht da im Vers 21, Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Da kam jemand auf Jesus zu und sagt, ich habe alles gehalten. Ja, aber da ist ein Brennen in ihm und sagt, irgendwie fehlt mir noch was. Und Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieb. Er gibt ihm dann eine Antwort und die Antwort war dann für den jungen Mann nicht akzeptabel leider. Er ging dann weg, aber das bleibt. Nicht, dass der Pharisäer ein Pharisäer ist, macht ihn in Gottes Augen schlecht. Und andererseits hat Jesus auch nicht die Zolleinnehmer nur deswegen bevorzugt, weil sie Zolleinnehmer waren. Ja, wir wissen von Zachäus, wird im Lukas-Evangelium berichtet, Zachäus war also auch Zolleinnehmer, war sogar ihr Oberster, steht da, ne, also besonders schlimmer Typ. Da gibt sich Jesus mit ihm ab und ist bei ihm zu Hause, aber er beglückwünscht also den Zachäus dann erst, als Zachäus merkt, mein Leben ist in die völlig falsche Richtung gelaufen. Ich gebe alles zurück, ich mache alles wieder gut. Ja, ich lasse mich von dir verändern. Da beglückwünscht ihn Jesus und sagt, selig bist du, wenn du das erkennst. Ja, der Zolleinnehmer ist nicht gut, weil er Zolleinnehmer ist. Das müssen wir erst mal wissen. Und auch heute ist das nicht so, ja, dass Jesus schaut nicht darauf, wer du bist oder wer du warst, sondern er schaut auf etwas anderes. Gott fragt danach, Jesus fragt danach, mit welcher Haltung wir ihm begegnen. Mit welcher Haltung ihm der Pharisäer im Tempel begegnet, der Zolleinnehmer, mit welcher Haltung begegnen wir ihm heute? Und ich finde es interessant, welches Wort in der Übersetzung des Gleichnisses verwendet wird, die ich gelesen habe, als es um den Pharisäer geht. Da steht selbstsicher. Selbstsicher. Ja, selbstsicher stand er vor Gott. Wer es noch im Ohr hat, so haben wir es gelesen. Und ich stelle mir das so vor, wie der Pharisäer kommt, dass er erst hier die geistliche Koryphäe, ne, er weiß Bescheid, alles gehört ihm, da braust er da in den Tempel rein, wehender Mantel, wehende Fransen und so, ne, alles zur Seite, jetzt komme ich und stellt sich da und baut sich vor dem Altar Gottes auf, ja, und dann rattert er runter, wer er ist und was er gemacht hat und was er kann. Ja, das musst du doch anerkennen, was ich alles tue, und ich verzehnte noch die Raute und die Minze, das waren so Kräuter und sowas, ne. Das musst du doch anerkennen, da habe ich doch einen Anspruch drauf. Ja, und dann spielt der andere da, ne, dieser Zolleinnehmer, der spielt dann sozusagen nur den dunklen Hintergrund, ja, für sein eigenes Leuchten. Der hat doch nicht. Selbstsicher. Zum Glück bin ich nicht wie dieser, sagt er da. Hm? So ein Loser da. Kannst doch froh sein, Gott, dass ich überhaupt hierher komme. Ja, gibt es auch Parallelen zu unserer Zeit heute. Im Vers 9, vor diesem Gleichnis, das wir gelesen haben, da schreibt Lukas, wem Jesus dieses Gleichnis erzählt, wen er damit aufrütteln wollte. Er schreibt, er sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Ja, die sollten das hören, dieses Gleichnis. Ja, die sich selbst für gerecht hielten. Ich muss sagen, leider ist es bis heute so, dass wir Menschen so immer die innere Tendenz haben, wie dieser Pharisäer zu sein. Ja, wir wollen uns nichts schenken lassen, sondern wir sind darauf aus, unabhängig zu sein, ja, uns das Heil verdienen zu wollen. Ja, und da sagen wir so, gib uns eine Liste von Forderungen, die arbeiten wir ab, wir strengen uns an, wir verzichten dann auch auf manches, ja, wir haken die einzelnen Punkte ab und dann legen wir sie Gott vor mit dem ganzen Stolz, wie auch im Reden des Pharisäers zu spüren ist, ich brauche keine Gnade, das bekomme ich alleine hin. Ja, Menschen, die so vor anderen Menschen stehen und vor Gott stehen und sagen, ich krieg das hin, ich brauche niemanden. Am Ende lege ich dir nur meine Bilanz vor und dann bitte, ja, dann muss doch mal dein Lob kommen. Diese Denk- und Verhaltensweise hindert Menschen bis heute daran, die gute Nachricht von der Rettung durch Jesus Christus anzunehmen. Ja, Jesus bietet es ja jedem an. Ja, komm zu mir, lass dich verändern. Ich vergebe dir deine Schuld und schenke dir neues Leben. Das ist das Angebot, was Jesus macht. Deine Schuld, deine Trennung von Gott, das, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, das nehme ich auf mich, bezahl die Schuld. Und du musst nur Ja sagen. Aber wenn du dann der Meinung bist, ja, du brauchst keine Rettung, ja, du bekommst alles selbst geregelt, ja, du stellst dich selbstsicher vor Gott hin und sagst, das kriege ich doch alleine hin. Der wird am Ziel vorbeilaufen. Ja, der wird der Vergänglichkeit nicht entgehen können. Eins hat derjenige nämlich nicht erkannt oder nicht verstanden. Der Schaden, den diese Selbstsicherheit, dieser Egoismus, diese Selbstbezogenheit auch in der Beziehung zu unserem Schöpfer angerichtet hat, ist viel zu groß, als dass er mit ein paar halbherzigen Anstrengungen und viel Selbstüberschätzung behoben werden könnte. Das wirst du nicht hinkriegen. Ja, menschliche Anstrengungen können diese Schuld vor Gott niemals abtragen. Das ist so, als ob du mit so einer Gartenschaufel den Mount Everest versetzen wolltest. Will das jemand mal versuchen? Das wird nicht gehen. Die einzige Chance für uns, mit unserem Schöpfer, unserem Gott und Vater wieder in Verbindung zu kommen und damit die Hoffnung auf Rettung zum ewigen Leben zu haben, ist, in derselben Haltung vor Gott zu kommen, wie es der Zolleinnehmer hier macht. Der war nicht gerade eine Zierde des Menschengeschlechts, so im Allgemeinen, ne? In der römischen oder in der jüdischen Gesellschaft damals. Die waren diebisch, die waren unehrlich, die waren hinterhältig. Aber nun steht er vor Gott und da passiert was. Er steht vor Gott und da passiert was. Er begreift, dass sein Leben, so wie er das geführt hat, vor Gott nicht bestehen kann. Der Pharisäer war so vernagelt und so verliebt in sich selber, da hat sich nichts getan. Der Zolleinnehmer, der hat in der Gegenwart Gottes gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Mein Leben geht den Bach runter, wenn ich weiter so lebe. Wie bisher. Ich habe keine Zukunft, wenn ich so bleibe, wie ich bin. Ja, das ist ja, du kannst kommen zu Gott, wie du bist. Aber du brauchst nicht zu bleiben, wie du warst. Ja, und das ist der erste Schritt, ja, das ist wie eine Lebensumkehr auch geschehen kann. Der erste Schritt, ich muss meine Situation erkennen vor Gott. ich kann es von mir aus nicht in Ordnung bringen. Das ist der erste Schritt, diese Erkenntnis. Denn Gottes Heiligkeit kann niemand entsprechen, weder der Zolleinnehmer noch der Pharisäer, ja, noch so die Menschen, so wie sie sind. Und denn jeder Mensch muss eigentlich sterben, wenn er Gott begegnet in seiner Heiligkeit, in seiner Reinheit. Ja, da können wir Menschen nicht bestehen. Der Zolleinnehmer hat das erkannt. Und es ist auch für uns heute der erste Schritt, ja, zu erkennen, Herr, ich kann nicht vor dir bleiben, wie ich bin. Der zweite Schritt ist, einzusehen, dass ich mir nicht selbst helfen kann. Ja, das ist ja auch erstmal nötig, zu sagen, okay, hier muss ich was ändern. Kann ich auch dahin führen, sondern dann muss ich mir auch mal Mühe geben. Der zweite Schritt ist, ich kann mir nicht selbst helfen. Ich weiß nicht, wer kennt von euch die Geschichte von Baron von Münchhausen? Ja, ist ja doch einigen bekannt. Ja, der hatte wirklich eine schwierige Situation, ja, ist mit seinem Pferd irgendwie in den Sumpf gesprungen oder irgendwas und versank dann im Sumpf. Hatte eine ganz tolle Idee. Ja, die hatten ja damals so im 18. Jahrhundert solche Zöpfe und da hat er sich am Zopf selber rausgezogen aus dem Sumpf. Das kann man ja mal versuchen, also der Markus kann es versuchen, der hat einen. Ja. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, da wird man sich einen Zopf abreißen oder einen Arm auskugeln oder irgendwas. Aber der Sumpf, den Sumpf interessiert das nicht. Wir müssen einsehen, dass die Situation, in der wir uns befinden vor Gott, nicht gerecht zu sein und von daher keine Zukunft zu haben, dahin führt, sagen wir, brauchen Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine. Ja, man kann da sicher manches aufführen und aufzählen, sagen, da habe ich doch Gutes getan und da habe ich 10 Euro gespendet und so weiter. Da darf man sich auch mal fragen, warum mache ich denn das eigentlich? Ja, die anderen sollen ja sehen, dass ich ein guter Kerl bin. Und jetzt bin ich mir selbst schuldig, sowas. Das ist ja dann doch eher auch Egoismus. Gottes Wort sagt uns da ganz deutlich, da ist niemand, der Gottes Ansprüchen entspricht. Alle haben gesündigt. So zitiert Paulus den Psalm 143, Vers 2. Es ist niemand, der Gottes Ansprüchen entspricht. Alle haben gesündigt. Der Pharisäer war auch nicht ohne Dunkelflecken, obwohl er das gedacht hat. Der hat er bloß nicht gesehen. Und deshalb ist es wichtig, mit dieser Erkenntnis, mein Leben hat keine Zukunft, wenn ich nicht was ändere, mit dieser Erkenntnis zu Gott zu gehen und ihn um Hilfe zu bitten. Weil wir nirgendwo sonst echte Hilfe bekommen, die unser Leben neu machen kann. Wer kann uns denn unser Leben neu machen? Das kann ja niemand. Nur unser Schöpfer. Wisst ihr, das Tragische unserer Zeit ist ja, dass vielen durchaus bewusst ist, dass sie Hilfe brauchen. Ja, und die Praxen der Psychoanalytiker und der esoterischen Berater sind voll. Und das kostet Haufen Geld, diese Beratung. Mal sehen, was eine Stunde kostet beim Psychoanalytiker oder beim esoterischen Gesundheitsstudio und so. Ne? Aber kaum jemand kommt auf die Idee, mal zu fragen, was hat denn Gott eigentlich für eine Meinung? Der mich geschaffen hat. Leider. Ja, dabei hat Gott doch seinen einzigartigen Sohn Jesus hingegeben, um uns zu helfen. Gott hat alles gegeben. Und den Menschen ist das zu wenig. Was? Bloß Ja sagen, das ist doch zu wenig. Ein bisschen weh muss es schon tun. Tut dann auch weh, aber erst später. Nicht so toll, ne? Aber Gott hat alles gegeben und uns ist das zu wenig? Wir sehen die richtige Reaktion auf Gottes Ansprache, auf Gottes Wirkung bei diesem verachteten Mann in dem Gleichnis, dem unangenehmen Zeitgenossen, dem Zolleinnehmer. Da sehen wir das. Er erkennt, dass er vor Gott schuldig ist. Er stellt sich da ganz hinten hin, ja, und sagt, Herr, ich habe eigentlich überhaupt nichts zu bringen. Ich habe nichts zu bringen. Du siehst in mein Leben hinein, da sieht es zappenduster aus. Das gebe ich zu. Das ist schon mal eine Erkenntnis, wer gibt das schon zu? Ja, und er weiß, dass nur Gott ihm helfen kann, er steht vor Gott. Ja, und er sagt, ich brauche deine unverdiente Zuwendung, ich brauche deine Gnade, damit ich wieder rauskomme aus dieser Falle, in die ich mich selber hineingebracht habe. Und so sagt er, Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, er gibt sich da ganz in Gottes Hand. Und das Dritte, er nimmt diese Hilfe an. Er stellt sich vor Gott, öffnet das Herz. Und das, manche denken, das wäre wenig. Also sagen, einfach Ja zu sagen zu diesem Angebot Gottes. Aber wisst ihr, das ist nicht wenig, das ist viel. Ja, das bedeutet ja, dass ich alles von mir Gott hingebe, ja, den ganzen Stolz, den ich empfinde auf mein Lebenswerk oder was weiß ich, ja, die sich selbst überschätzende Meinung von mir selbst. Wir denken doch alle, wir sind gute Kerle, oder? Was musst du hingeben und sagen, Herr, du siehst mich anders, das erkenne ich. Und nicht ohne Grund sieht er Gott das anders. Manchmal merken wir das ja auch, ne? Dass da nicht alles in Ordnung ist. All das geben wir auf. Ja? Ich kriege das selber hin, ja? Ich bin selber stark genug. Wir geben das auf. Das kostet viel, kostet eigentlich alles, wenn wir zu Jesus Ja sagen. Aber an dieser Stelle setzt dann Veränderung ein. Ja, und Jesus sagt dann, dieser, also der Zolleinnehmer, ging von Gott gerecht gesprochen in sein Haus. Was für eine Perspektive. Gott hat das angenommen. Gott hat das beantwortet. Weil du ehrlich warst, weil du erkannt hast, dass du auf dem falschen Weg bist, weil du umgekehrt bist und zu mir zurückgekommen bist, deswegen gehst du gerecht in dein Haus. Gerechtigkeit ist immer eine Eigenschaft Gottes, ja, mit Gott verbunden zu sein, weil Gott gerecht ist. Egal, wer du bist oder wer du warst, Gott kann dich verändern, dass du dabei nicht bleiben musst. Du darfst bei Gott werden, wie dich Gott immer wollte. Gott hat dich ja mit einer bestimmten Absicht geschaffen. Er hat sich gefreut, als er dich geschaffen hat. Er hat viel in dich hineingelegt und hat einen Plan und ein Ziel mit dir. Und du hast eigentlich ein Leben lang bis hierhin gesagt, interessiert mich nicht. Ich schaue mal selber, wie es läuft. Ja, und dann ging es in die Hose. Und jetzt darfst du zu Gott kommen und es darf sich das entfalten, was Gott in dich hineingelegt hat und was er immer schon mit dir wollte. Du darfst bei Gott zum Ziel kommen und mit ihm zum Ziel gehen. Du, Sanam, bist diesen Schritt gegangen. Ja, im Unterschied zu den anderen, die diese Botschaft auch gehört haben, aber das nicht wollten, darüber freuen wir uns, denke ich, oder? Ja, sagt man Halleluja dazu. Da freuen wir uns drüber, dass wirklich, dass du, Sanam, auch diesen Weg mit uns gehst. Und ich darf auch alle einladen, ja, die auch heute spüren, ja, sie sind angesprochen, Jesus bietet ihnen das an, lädt sie zu sich ein, ja, macht es heute fest, kommt zu ihm, sagt, okay, ich erkenne das, ich komme zu dir, du sollst mich verändern, damit mein Leben Zukunft hat. Wir haben noch Zeit im Gottesdienst, ja, wer diesen Impuls auch hat, kommt gern dann noch im Anschluss nach vorne, dass wir da zusammen beten können. Jetzt wollen wir noch ein Lied miteinander singen, dass das nochmal unterstreicht. Amen.